Hallo und herzlich willkommen bei What's Chippening, dem Podcast, der einmal wöchentlich Halbleiter-News erklärt und einordnet. Mein Name ist Julia Nitschner und mit mir im virtuellen Studio ist Frank Bösenberg, Geschäftsführer des Silicon Saxony, und das sind unsere Themen. Seit 1. Dezember gelten neue Dual-Use-Ausfuhrvorschriften in China. USA verschärfen Exportkontrollen gegen Chinas Chip-Ausrüster. China verbietet den Export wichtiger Mineralien in die USA. Pat Gelsinger verlässt Intel. Neue ZVEI-Studie zeigt, Halbleiterförderung rechnet sich volkswirtschaftlich. Außerdem erwartet euch, wie angekündigt, ein kurzer Bericht der FX. Und wenn ihr mehr über diese Themen erfahren wollt, dann bleibt dran, es lohnt sich. Ja, hey Frank, so fern und doch so nah könnte man diese Woche sagen, du am Flughafen, kurz vor deinem Flug nach Japan. Deshalb hört man bei dir ein bisschen Geklapper im Hintergrund heute, weil du in der Lounge gerade bist. Und mein Ton ist heute auch nicht so besonders gut, weil ich im Hotel in den USA immer noch bin. Ich bitte das also auf jeden Fall zu entschuldigen und werde mich deshalb ein bisschen zurückhalten, obwohl wir viel zu erzählen und zu besprechen haben.
Genau, ich bin sogar noch in Brüssel auf dem Flughafen. Ja, du bist in den USA, erzähl doch erstmal, wie ist es dort?
Ja, sehr, sehr spannend. Wir haben hier ein dick gepacktes Programm, waren im Pentagon, im State Department, bei verschiedenen Thinktanks und sprechen über die Beziehung zwischen den USA und China. Und das hat natürlich insbesondere in dieser Woche auch mit Blick auf die Chipindustrie eine besonders große Bedeutung. Und wie du dir denken kannst, haben wir immer wieder über Themen wie Dual Use gesprochen und aber auch Menschenrechte, Wirtschafts- und Handelsbeziehungen allgemein. Konfliktherde wie das südchinesische Meer und vieles mehr haben eine Rolle gespielt. Und die USA haben in vielen dieser Themen eine ganz klare Positionierung. Und das führt auch dazu, dass sie uns manchmal nicht so gut verstehen. Also mal ein Beispiel. Gestern in einem Meeting hat man uns gefragt, warum wir uns das Thema Elektromobilität aus der Hand nehmen lassen, nachdem dasselbe ja schon mit Solar und Wind und Telekommunikation passiert ist. Und man hält uns da eine gewisse, strategische Blindheit vor und insbesondere eben, wenn es um eine dezidierte China-Strategie geht.
Na gut, gegen klare Positionierung spricht erstmal nichts. Ja, ansonsten der Kritikpunkt mit der fehlenden Strategie, den haben wir ja auch schon aufgemacht, und zur strategischen Beleuchtung tragen wir heute vielleicht ein bisschen bei.
Das ist eigentlich die perfekte Überleitung zu unserem ersten Themenkomplex, beziehungsweise unserer ersten News. Seit 1. Dezember gelten neue Dual-Use-Ausfuhrvorschriften in China. Ordne das uns doch ganz kurz ein. Was bedeutet das?
Genau. Am 1.12. kamen Exportvorschriften für jede Menge Güter, 700 an der Zahl. Ich habe ein bisschen geguckt und geschaut und habe dann die Liste gefunden auf Chinesisch und mit ChatGPT übersetzt. Und da stehen einfach gar nicht alle Items angeschaut, aber es ist ein fünfstelliger Code, nach dem Produkte oder Güter klassifiziert werden, die alle quasi als potenzielle Rüstungsgüter behandelt werden. Und unter anderem stehen dort ganz normale oder aus unserer Sicht ganz normale Wafer drauf. Also unter Materialien tauchen dort SOI-Wafer auf oder Gallium und Galliumnitrit steht ganz klar auf der Liste. Das sind Sachen, die kann man im zivilen Bereich einsetzen, aber eben auch im militärischen. Was jetzt, wenn ich es alles richtig verstanden habe, notwendig ist, ist für alle, die solche Sachen beziehen aus China, egal für welchen Zweck, auch für nicht-militärische, müssen die trotzdem eine Endverbleibskontrolle über ihre Güter oder Teilgüter an ihren chinesischen Handelspartner schicken. Und der braucht eben die Genehmigung für die Sachen. Die werden wahrscheinlich alle erteilt werden, aber was jetzt passiert nach meiner Einschätzung ist, dass China eine extrem hohe Transparenz
In die Nutzung seiner Güter hat, ne?
Richtig, ja. Und das ist natürlich, das ist ein potenzieller Hebel. Wenn ich das genau weiß, wo das hingeht, kann ich dann auch einzelnen Leuten das abdrehen, wenn ich das möchte. Und was natürlich ganz operativ bedeutet, ist ein bisschen mehr oder viel mehr, weiß ich nicht, administrativer Aufwand für alle Leute, die damit zu tun haben. Es müssen sich jetzt alle Leute damit befassen und insbesondere alle Elektronik- und Mikroelektronikfirmen müssen sich jetzt mal damit befassen, ob das, womit die arbeiten und was sie aus China beziehen im Zweifelsfall, auf der Liste steht. Wenn ja, muss man sich wieder mit einer neuen Kontrolle befassen.
Genau, und um das nochmal ganz deutlich zu sagen, diese Regelung betrifft nicht nur die USA, sondern alle Partner von China international.
Richtig, genau. Das ist nichts USA-Spezifisches, sondern das ist was China-Spezifisches. Alle, die aus China was einkaufen, müssten gucken, ob ihre Sachen, das, was sie einkaufen, auf der Liste steht. Wie gesagt, ist im Netz verfügbar, auf Chinesisch, aber ChatGPT hilft.
dabei auf jeden Fall, ja. Direkt einen Tag später gab es vom US-Handelsministerium neue Regelungen, die Chinas Fähigkeit zur Produktion fortschrittlicher Halbleiter für militärische Zwecke weiter einschränken sollten oder sollen. Was genau steht da dahinter, beziehungsweise warum braucht es noch eine weitere Eskalationsstufe bei dem Thema der Exportkontrollen?
Ja, also ob die jetzt direkt miteinander zusammenhängen, vielleicht philosophisch. Fakt ist, USA hat die Ausfuhr von sogenannten EUV-Maschinen, spezielle Belichtungsmaschinen von ASML, schon vor längerer Zeit eingeschränkt. Diese Maschinen braucht man, um Chips herstellen zu können, die in Strukturgrößen kleiner 10 Nanometer gefertigt werden. Zum Beispiel für KI. KI kann ich auch militärisch nutzen. Also die haben diese EUV-Technologie aus vor eingeschränkt. Jetzt haben die Chinesen es trotzdem geschafft, einen 7-Nanometer-Chip herzustellen, zum Beispiel mit Doppelbelichtung, fachspezifisch, aber die haben quasi ein paar Workarounds geschaffen. Und dieses große Sanktionspaket adressiert genau diese Workarounds. Also es wird Korrektursoftware, steht auf der Liste, verschiedenste Maschinen, die ich zur Doppelbelichtung trotzdem brauche. Und das ganz klare Ziel ist, China davon abzuhalten, diese kleinsten Strukturgrößen überhaupt herstellen zu können. Wirtschaftlich herstellen ist sowieso noch was anderes, aber die überhaupt herstellen zu können. Und die quasi auch in dem Rennen, um die Herstellung eigener KI-Chips aufzuhalten.
Ja, und auch beim Thema KI-Chips ist das ja ein weiterer Schritt, nachdem die USA Taiwan ja jüngst verboten hatten, KI-Chips nach China zu exportieren.
Genau.
Ja, das war der Dienstag. Am Mittwoch dann hat China wiederum bekannt gegeben, dass es kein Gallium und Germanium und, hilf mir weiter, was war das dritte?
Antimonium, glaube ich.
Genau, dass es diese Materialien nicht mehr in die USA exportiert.
Ja, da gibt es schon länger Exportkontrollen, schon seit letztem Jahr. Und Gallium, halt in Verbindung von Galliumnitrit zum Beispiel, kommt in 5G und auch 6G-Technologien zur Anwendung, die eben auch militärisch angewendet werden können. In Raketenabfangschirmen zum Beispiel oder Radarsachen zählen auch auf Galliumnitrit. Und ja, dort hat China als der Nummer 1 mit Abstand Produzent von Primärgallium jetzt den Hahn zu. Gallium steht auf dieser Exportliste auch mit drauf. Also das heißt, na, was wir vorhin hatten, der Punkt 1 von Dual Use. Das heißt, die können das jetzt auch nicht über Umwege kaufen. Also es kann nicht ein anderes Land kaufen und weiterverkaufen an die USA, weil mit dieser Exportkontrolle, zumindest wenn ich das richtig verstehe, ist dieser Hahn zu. Das heißt, die USA müssen sich jetzt um andere Galliumquellen außerhalb Chinas kümmern.
Das ist aber wahrscheinlich nicht ausgeschlossen. Wie empfindlich trifft es also die USA? Gibt es eine andere Quelle für Gallium?
Also es gibt andere Quellen weltweit, aber die müssen im Zweifelsfall noch erschlossen werden. Und wie schnell das geht, das wird man jetzt sehen. Aber es gibt jetzt auf alle Fälle auch wieder einen Business Case für Galliumproduktion außerhalb Chinas, Galliumabbau. Und ich denke, das wird sich finden. Es ist jetzt dann eigentlich ein bisschen spannend, da zu wissen, wo sind noch Lagerkapazitäten, aber das werden wir wahrscheinlich nicht rausfinden.
Für unser nächstes Thema bleiben wir in den USA. Pat Gelsinger hat Intel verlassen oder ist gegangen worden. Was ist deiner Sicht der Dinge?
Ja, nach allem, was ich gelesen habe, haben sie gesagt, also entweder du gehst jetzt freiwillig oder du wirst gegangen. Und dann hat er gesagt, okay, ich trete zurück mit Wirkung von gestern. und das ist... Also das zeigt schon, wie überhastet, wie ungeplant das auch passiert ist. Es gibt zwei Interim-CEOs, keinen neuen, und man liest verschiedene Sachen, aber eine ganz persönliche Einschätzung ist, der große Transformationspfad, den Pat Gelsinger eingeschlagen hat, mit 5 Knoten in 4 Jahren und Intel Foundry Service, also das Foundry-Geschäft aufbauen, erzeugt einfach nicht so schnell finanziellen Mehrwert, wie der Kapitalmarkt das sehen will. Und es ist eine Investorenentscheidung, die aus technologischer Sicht teilweise hart angegriffen wird von Leuten, die da tiefer drin stecken. Die große Frage ist jetzt, der hat an dem Tanker Intel gedreht, und zwar schon seit 3-4 Jahren. Und es gibt auch ein paar Stimmen, die sagen, okay, der Kurs ist eingeschlagen. Also man wird jetzt in einem halben, einem Dreivierteljahr die Ergebnisse sehen, dann ist er weg. Ja, müssen wir abwarten. Aber
ja, du hast es vorhin kurz angedeutet, es gab ja einfach auch durchaus diese Stimmen, die gesagt haben, dass aus einer technologischen Sicht sein Weg sehr, sehr sinnvoll war.
Ja, also wie gesagt, das große Projekt ist 5 Knoten in 4 Jahren. Normalerweise nach Moores Gesetz ein neuer Knoten aller 18 Monate. Hat also da extrem beschleunigt und war, wie auch immer, da auf einem sehr, sehr guten Weg. Der kleinste Knoten, 18 Angström, unter 2 Nanometer, kommt jetzt 25 in die Produktion und erzielt dann hoffentlich auch Umsätze und Gewinne. Und damit ist man wieder auf Augenhöhe dann mit dem 2 Nanometer von TSMC. Also man ist technologisch wieder ganz vorn dran, aber eben erst Mitte 25. Erst dann kann das Geld reinkommen. Und da ist noch ein halbes Jahr hin, war der Kapitalmarkt jetzt wahrscheinlich zu ungeduldig.
Zuletzt haben wir über Rapidus gesprochen. Im Grunde genommen ist es ja eine ähnliche Strategie und für Amerika durchaus eine Chance gewesen.
Ja, sie hätten also mit der Strategie muss man sehen, Amerika wieder einen absoluten Leading Edge Manufacturer. Und wie gesagt, es gibt auch Stimmen, die sagen, man kann das jetzt gar nicht so schnell zurückdrehen. Der hat den richtigen Kurs eingeschlagen und die Erfolge werden sich zeigen. Aber da müssen wir ein bisschen abwarten, was vielleicht spannend ist. Was hat das für Auswirkungen auf Magdeburg? Verbunden, also Teil von PETs Strategie, Stutzi nicht, kenne nicht persönlich, aber Teile von Gelsingers Strategie waren auch die Kapazitäten zu schaffen für die Foundry-Kunden, also für die externen Kunden. Und da gehört eben Magdeburg mit dazu. Und das jetzige Management macht eben eine Konsolidierung finanziell. Das heißt, ich baue erst die Kapazitäten auf, wenn ich die Kunden habe. Und das ist im Zweifelsfall ein bisschen zu spät. Ich habe immer gesagt, solange wie Pat Gelsinger noch CEO ist, ist Magdeburg noch nicht tot. Jetzt ist er nicht mehr CEO. Ich bleibe optimistisch, dass das noch kommen kann, aber nicht so schnell, wie es vielleicht normalerweise kommen kann. Wir müssen jetzt Umsätze machen und Kundenbedarf haben. Und wenn dann die Kunden sagen, gebt mir mehr, dann kann auch Magdeburg wieder aktiviert werden. Hängt aber auch davon ab, ob sie den Zuschuss noch kriegen, etc. Viele Fragen offen.
Ja, was ja bis dahin mit den Fördergeldern passiert, weiß ja keiner.
Ja, schauen wir mal. Also ich habe auch nochmal gelesen, dass sie momentan noch an der Strategie festhalten. Deswegen würde es noch nicht komplett aufgeben. Wird man sehen. Zur Förderung ist ein super Überleitung zu unserem nächsten Thema, der ZVI-Studie, gestern vorgestellt in Berlin auf dem Microelectronics for Future Symposium. Und die Überschrift war dort, Mikroelektronikförderung lohnt sich oder rechnet sich volkswirtschaftlich.
Und wie und beziehungsweise wie sehr? Was sind die Zahlen, die in der Studie veröffentlicht wurden?
35-40% ROI oder anders gesagt, innerhalb von 9 bis 12 Jahren ist das Geld, die Förderung, die man ausgibt, über Steuern, über Mehreinnahmen, Steuern wieder drin. Also die ganze Förderung macht unterm Strich Sinn. Und das ist eine rein ökonomische Betrachtung, die hat jetzt so geopolitische Sachen oder National Security, der da noch gar nicht eingepreist. Aber es lohnt sich auch tatsächlich volkswirtschaftlich, das sagt die Studie. Ist für mich jetzt nicht wirklich eine neue Erkenntnis, weil die Japaner haben das genauso ausgerechnet und andere würden es halt auch nicht machen mit der hohen Förderung, wenn es sich nicht so rechnen würde. Auf der Studie waren noch 2, 3 andere interessante Sachen drin und das Interessanteste war nicht schwarz auf weiß, sondern ich glaube bunt auf blau, dass die Ziele des EU Chips Act tatsächlich dramatisch fehlt werden. Also man kommt im Leben nicht ran an die 20%, die mal angedacht waren.
Ja, wobei man jetzt wahrscheinlich ganz salopp gesagt nur 1 und 1 zusammenzählen muss, um zu wissen, dass wir mit der Menge und Größe an Projekten das 20%-Ziel kaum hätten erreichen können.
Naja, aber da mal harte Zahlen dort. Also aktuell sind wir bei 8,1% Produktionskapazität, 24. Ziel waren 20% bis 2030 und jetzt die Folie, die dort mit drin ist, die auch verlinkt ist, geht bis 2045, aber da kommt man mit den aktuellen Förderungen auf 5,9%. Man fällt also weiter zurück. Und in dieser Rechnung ist sogar eine Produktionskapazität für 2 Nanometer, also übersetzt das Intel-Werk in Magdeburg, noch mit drin. Also ja.
Also realistisch wahrscheinlich noch weiter drunter.
Genau, aber die spannende Erkenntnis, es lohnt sich volkswirtschaftlich und das werden wir natürlich weiterzählen. Ich hoffe natürlich auch, dass der eine oder andere Ökonom das liest, kann gerne eine Gegenrechnung anstellen, aber nach der Rechnung lohnt sich's. Und das macht natürlich auch eine gewisse Hoffnung, dass es auch weitergeht, auch mit staatlicher Unterstützung, bevor es benötigt wird.
Ja, und dann sind wir schon beim letzten Thema. Du hattest ja letzte Woche versprochen, dass du ein bisschen was von der FX-Konferenz erzählst. In einem kurzen Satz oder ja, sagen wir vielleicht mal in 2, 3 Sätzen. Wie war's?
Klassentreffen, F&A-Community. Es sind voll, es waren 400 oder 500 Leute dort, auch ganz paar neue Gesichter, aber es trifft sich auf der FX. FX ist das European Forum on Electronic Components and Systems. Research Community würde ich mal dazu fügen. Da werden die sogenannten Chips-JU-Projekte stellen sich alle vor. Ganz spannendes Projekt von Infineon gehört. Und die Pilotlinien, die unter dem Chips-JU da sind, also der Forschungs- und Entwicklungsteil des EU-Chips-Act, alle oder ganz, ganz viele Akteure sind dort da. Und ich habe die Chance genutzt, um mit Vertretern von den Pilotlinien zu reden. Ames, so heißt die in Frankreich, und Nano IC, das ist die in Belgien. Und außerdem hatte ich gehofft, dass es noch mehr von den sogenannten Chips-Kompetenzzentren gibt. Das hatten wir beim vorletzten Mal, glaube ich, besprochen. Das sind also Zentren, die in 27 Stück sollen in jedem Nationalstaat entstehen, die sich darum kümmern, dass vor allen Dingen KMU, also kleine mittelständische Unternehmen, an diese Pilotlinien rankommen und von dem F&E-Wissen, was hier, Forschungs- und Entwicklungswissen, was hier erzeugt wird, im Steuergeld profitieren können für ihre eigenen Produkte.
Ja, wir schauen einfach, wie sich das weiterentwickelt. Stichwort schauen. Wir gucken nochmal in die nächste Woche. Ich bin ja weiterhin in Amerika. Du fliegst heute zur Semicon Japan. Wir haben also wieder eine große Distanz. Ich muss tatsächlich mal gucken, was das für unsere Entfernung jetzt bedeutet, ob die fast gleich bleibt.
Genau. Genau. Ich wünsche dir einen guten Flug in Richtung Westen. Du fliegst weiter in Richtung Westküste, ne? Und ich fliege Richtung Osten. Und dann mit dem Pazifik zwischen uns machen wir dann die nächste Schalte in der Woche.
Ja. Und das war es auch schon wieder bei What's Chipping. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt sie gern weiter und sagt uns in den Kommentaren oder per E-Mail an redaktion@silicon-saxony.de, wie ihr unseren Podcast findet, was ihr euch in der Zukunft noch wünschen würdet Und wenn ihr zukünftig keine Folge von What's Chippening verpassen wollt, dann abonniert unseren Podcast doch bei der Podcast-Plattform eurer Wahl. Ja, Frank, ich danke dir und ich danke euch fürs Zuhören und sage bis kommenden Freitag.
Alles klar. Dann. Ja, viel Spaß und viele Grüße wie immer auch an alle Hörerinnen und Hörer.
Ciao.